Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Millantalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Ich würde sagen, wir steigen heute mal so abwegig wie möglich für unseren heutigen Gast ein, denn normalerweise verbindet man mit ihm FC St. Pauli. Wir haben Derby-Woche, wir haben reichlich Gründe, um über das Derby zu sprechen. Stattdessen fangen wir mit Schalke 04 an. Grinst schon. Fabian Boll heute zu Gast in Millantalk. Fabi, herzlich willkommen erstmal.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und zur Einstiegsfrage. Bei Wikipedia, das ja nun nicht immer hundertprozentigen Qualitätskriterien entspricht, aber doch deutlich sicherer ist als irgendeine KI, steht, dass du Mitglied des FC Schalke 04 bist. Wie kommt das denn eigentlich?
Ja, also du hast recht, bei Wikipedia stehen viele falsche Dinge über mich, aber das stimmt tatsächlich. War aber nicht meine freie Willensentscheidung, sondern meine Frau ist ja schon seit Ewigkeiten, also seit Kindheit Schalke-Fan. Und dann ist es ja wie bei allen anderen Clubs auch, du kriegst keine Karten. So. Und wie kriegt man das vielleicht hin, gerade bei Auswärtstickets, indem man Anfragen stellt. Und aufgrund dessen, dass eine Dauerkarte denn nicht ausreicht oder eine Mitgliedschaft nicht ausreicht, wurden dann die ganze Familie einmal abgelotet und jetzt wird für jedes Spiel für 4 Leute Anfragen gestellt, in der Hoffnung, dass man irgendwann einmal in der Rangfolge nach Auswärtskarten insbesondere nach oben steigt und dann vielleicht auch mal hier in Hamburg ein Spiel gucken könnte. So, jetzt hat sich eh erledigt, weil die Liga eine andere ist, aber in der Vergangenheit war das gar nicht so einfach, Karten zu bekommen.
Ach, fürs Wochenende, fürs vergangene Wochenende hat es sich ja gelohnt.
Ja, das ist auf jeden Fall. Also guter Start, muss ich sagen. Aber tatsächlich ist das so notgedrungen, verfolgt man das natürlich und mittlerweile ist da doch eine gewisse Sympathie vorhanden.
Aber so oder so hast du dich sicherlich über das 3:3 des FC St. Pauli am Wochenende in der Nachspielzeit gefreut. Ich meine, da gab es ja quasi doppelte Freude.
Ja, also ich habe irgendwie komischerweise, ich habe fest damit gerechnet, weil Dortmund, ich traue denen nicht so recht, also irgendwie so inkonsequent und inkonstant, so wie die letzten Jahre gerade auch auswärts. Deswegen habe ich irgendwie schon damit gerechnet, dass es irgendwie was zu holen gibt für Pauli, aber so ein 3:3 nach Rückstand in der Nachspielzeit hat natürlich gewisse Art, also das kommt natürlich ein bisschen Freude auf, ist richtig.
Dass du mal bei St. Pauli gespielt hast, was bei Wikipedia auch steht, das stimmt aber, ne?
Ja, das, ja, so 1-2 Jährchen waren das schon nachher hinten raus, ja.
Wie nah bist du noch dran? Wie sehr verfolgst du es noch?
Ja, verfolgen logischerweise. Also das ist ja, ich sage ja, das Großteil meines Lebens, der prägendste Lebensabschnitt überhaupt, den ich beim FC St. Pauli verbracht habe. Insofern wird es immer ein Teil meines Lebens sein und ich werde das immer auch verfolgen. Ja, dicht dran nicht mehr wirklich tatsächlich. Also klar, erstmal durch die Kinder, durch Familie verschieben sich Prioritäten natürlich. Also da achtet man schon bei der Wochenendgestaltung, achtet man jetzt nicht unbedingt drauf, wie spielt der FC St. Pauli oder der FC Schalke, sondern da plant man einfach drauf los. Und nichtsdestotrotz wird es nie ein Wochenende geben, wo ich nicht weiß, wie die Clubs gespielt haben. Aber ist auch mit Holstein Kiel so, es ist auch mit dem SC Viktoria so, wo ich trainiert habe als Trainer. Von daher bleibt man da auf dem Level, man liest und hört auch viel, aber ist jetzt allein schon aufgrund der ganzen personellen Umwucht in den letzten Jahren, also aus dem aktuellen Kader inklusive Staff, ich kenne Hauke Wahl so und das war's, aber auch nur, weil ich in Kiel trainiert habe. So, und tatsächlich ist daher, ich sag mal, die emotionale Nähe zu Club, zur Mannschaft, wenn du da keinen kennst, natürlich logischerweise abgeflacht.
Ja, Hauke war der letzte Podcast-Gast, der vor dir hier im Millantalk zu Gast war. Also verbindet euch das jetzt quasi auch noch, sowohl eure gemeinsame Geschichte als auch die Millantalk.
Absoluter Wahnsinn.
Absoluter Wahnsinn. Hat sich gut geschlagen. Mal gucken, wie du dich heute schlägst. Hast du denn noch zur Mannschaft, mit der du damals das Stadtderby mit dem FC St. Pauli gegen den HSV gespielt hast, aus der Mannschaft noch Kontakt?
Ja, da sind ja, also aus der Zeit, und dann nehme ich auch die Jahre in der Regionalliga mit dazu, habe ich schon öfter gesagt, aber ist tatsächlich so, also sind ja Freundschaften draus entstanden. Das ist ja keine normale Fußballmannschaft mehr gewesen, sondern sieht man einfach noch, wir treffen uns mit ganz vielen ein- bis zweimal im Jahr noch, aber auch inklusive Betreuer, Physios, Trainer, also auch mit Stani, der dann mit dabei ist. Also das ist wirklich mehr als eine Zweckgemeinschaft, Fußballmannschaft gewesen, sondern ja, tatsächlich Freundschaften draus entstanden.
Aber das Derby am Freitag, wie guckst du das mit deiner Familie oder mit den Jungs von damals?
Muss ich mal schauen, habe ich mir noch gar keine Platte gemacht. Also im Stadion bin ich definitiv nicht, aber ja, wahrscheinlich wird es auch wieder zu Hause auf der Couch. Also ich glaube, das lasse ich mir dann nicht hingehen. Da versuche ich da auch mal was drumherum zu planen.
Das ist gesagt, mit der Mannschaft bist du noch relativ eng in Kontakt. Ansonsten bist du seit 3 Jahren weitgehend so aus dem Fußball raus. Ne? Komplett auch, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, ja.
War das eine bewusste Entscheidung von dir, die sich dann so ergeben hat, dass du jetzt wieder in einem normalen Beruf arbeiten möchtest, oder?
Ja, was heißt bewusst? Nicht unbedingt. Also ich sag mal, es gab ja schon Bestrebungen bei Kiel auch, dass die Zusammenarbeit dann doch noch weiterläuft. Hatte für mich aber das Gefühl, irgendwie auch weil die Gespräche jetzt nicht so positiv verlaufen sind, dass das für mich der richtige Weg ist, da jetzt nicht mehr weiterzumachen bei Holstein. Dann gab es so 1-2 Sachen, die ich definitiv gemacht hätte im Fußball, die sich dann aber zerschlagen haben. So, und dann ist für mich ja relativ, also ich fahre ja relativ weich, sondern habe einfach meine Beurlaubung der Polizei wieder aufgegeben, habe gesagt, so, da bin ich wieder. So, und dann bin ich zum 1.7.22 wieder bei der Polizei Vollzeit eingestiegen. So, und irgendwann hat sich das so entwickelt, auch mit Beförderungschancen etc., dass man das auch nicht direkt wieder aufgegeben hätte. Und so hat sich das bis heute entwickelt. Habe jetzt auch einen Job an der Akademie der Polizei, der passt so gefühlt wie Arsch auf Eimer für mich, und deswegen ist da eine hohe Zufriedenheit, Berufszufriedenheit, und es kam immer wieder die ein oder andere Anfrage, aber die ich aufgrund der gesamten Umstände mit Familie, Freunde, Job, Zufriedenheit ja, für mich ausgeschlossen habe.
Wie sieht denn dein aktueller beruflicher Arbeitsalltag aus? Also was sind jetzt deine Aufgaben seit 22, seitdem du wieder Vollzeit dabei bist?
Also da bin ich erstmal zurück ins Landeskriminalamt gegangen, da wo ich auch aufgehört habe, und dann wollte ich mich einfach mal umändern, weil ich da quasi auch vor meiner Beurlaubung 20 Jahre lang fast identisches Tätigkeitsfeld hatte. So, und dann hatte ich erst ein Jahr, dass das Gesundheitsmanagement bei der Polizei Hamburg aufgebaut worden ist und da ein bisschen so meine Expertise mit reingebracht habe, und war eine spannende Aufgabe, weil alles komplett neu war. Und dann kam aber nochmal ein Job von der Akademie, sich quasi um die Studierenden, die nicht die Ausbildung, sondern das Studium dort beginnen, zu kümmern als Koordinator. Und das mache ich bis jetzt. Und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ja, ist gefühlt so eine Schnittstelle zwischen Polizei und Trainerdasein. Also nur als Trainer musstest du 25 Leute bis 30 bespaßen. Jetzt habe ich 150 Studierende unter mir. Also das ist ein bisschen anstrengender manchmal. Und deswegen ja, ist das jetzt was mir echt, echt Spaß macht tatsächlich auch.
Die Spuren aber alle.
Ja? Noch ja.
Was würde dich denn dann, so gut wie das alles klingt, überhaupt reizen, um nochmal ein bisschen intensiver in den Fußball reinzugehen?
Ja, da muss schon eine Menge passieren. Also ich sag mal, würde ich jetzt unabhängig machen jetzt von irgendeiner Liga-Zugehörigkeit, sondern einfach so das Setting muss stimmen. Also ich kann mir auch echt vorstellen, irgendwann vielleicht nochmal so auf Amateurebene einzusteigen, weil damals auch das mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, als ein Cheftrainer von Vicky zu arbeiten, weil es eine coole Truppe war und Victoria echt ein gut geführter Club war, und das sieht ja auch noch ein bisschen nach Fußball aus mit dem Stadion und so. Von daher wäre das eine Option. Ansonsten klar, also wenn der FC Schalke um die Ecke kommen würde, so, und wir brauchen noch einen Co-Trainer und so, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht lange überlegen.
Ist aber nicht ausgeschlossen bei Schalke.
Alle 2 Monate passiert da was. Ja. Nee, aber ansonsten muss da wirklich viel passieren. Oder ein cooles Team so mit dem Trainer. Ich hatte mich auch mit Schulle mal ausgetauscht, bevor er nach Osnabrück gegangen ist. So, aber aufgrund der Gesamtumstände ist es dann halt so. Und so ehrlich muss man ja auch sein. Natürlich spielt ja auch die Wirtschaftlichkeit mit rein. Also wenn ihr jetzt als Hauptkommissar, bin ich auch ganz, kann ja auch jeder nachgucken, verdient man jetzt auch nicht so schlecht so. Und wenn du dann legst, okay, jetzt müsst ihr aber 70, 80 Stunden die Woche wieder weg sein und irgendwo hinziehen, wo ich alleine wohne und esse, und da muss ich das auch ein bisschen rentieren, und da bin ich jetzt aber auch nicht blauäugig und denke jetzt nicht, die Fußballwelt wartet auf mich und jetzt irgendwie der irgendein Erstligist steht jetzt da und denkt, oh, hoffentlich kommt Fabian Boll irgendwann wieder um die Ecke, sondern es ist halt so. Also tatsächlich habe ich jetzt auch eine gewisse Entfernung zum Fußball entwickelt. Also kein Desinteresse, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin immer noch up to date. Muss ja auch deine Trainerlizenzen etc. immer verlängern und irgendwelche Fortbildungen besuchen. So für den Fall der Fälle. Also, aber ja, es muss schon was passieren. Ja.
Aber selbst kicken tust du auch gar nicht mehr, oder?
Also ich habe mal oder teilweise noch bei der Ü40 vom SC Condor, schöne Grüße an die Jungs, haben wir gerade bei der Deutschen Meisterschaft, da versuche ich mal so ein bisschen mitzuditschern, so einmal die Woche eher, aber das hat mit Fußball jetzt zumindest bei mir aktuell wenig zu tun. So, ich bin zwar gut aus der Karriere rausgekommen, aber man merkt halt auch, dass man jetzt schon 45 ist oder 46 sogar, und dann ja, fällt das auch alles nicht mehr ganz so leicht. Aber ich versuche trotzdem ein bisschen Sport zu machen für mich so. Aber ja, Fußball weniger.
Als du noch aktiv warst, hast du das Hamburger Stadtderby maßgeblich mitgeprägt, vor allem als es noch in der Bundesliga stattgefunden hat. Denn du warst der letzte Heimtorschütze des FC St. Pauli, damals beim 1:1 gegen den HSV. Mladen Petrić hat kurz danach ausgeglichen. Jetzt 15 Jahre später, welche Erinnerungen hast du noch an das Tor? Und ist vielleicht sogar der Satz gefallen, schieß doch, Bulle.
Es wurde mir zugetragen, dass sowas mal gefallen ist, ja, auf der Tribüne. Also, nee, natürlich, also gerade auch so im Vorfeld zu Derbys, wird das ja auf vielen Kanälen nochmal bespielt, und somit bleiben die Bilder natürlich auch präsent, ne? Also bin jetzt weniger einer, der das irgendwie einmal im Monat googelt und mir bei YouTube anguckt, aber ab und zu, oder wenn die Tochter jetzt, die jetzt mit 12 Jahren dabei ist, irgendwie mal fragt, so, wie war das früher, und dann zeigt man ihr doch auch mal das ein oder andere Tor vielleicht, und deswegen sind die Bilder natürlich noch präsent, ne? Also ich glaube, Mladen Petrić hat in dem Spiel das schönere Tor geschossen, muss man neidlos anerkennen, und nichtsdestotrotz war das natürlich im Moment so, der passt ja auch wirklich so wie die Faust aufs Auge, so, weil dieses vor ein paar Jahren noch gegen die zweite vom HSV so, und hatte denn, glaube ich, auch für die...
Hey Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Für die Fanbasis, sag ich mal, noch eine andere Wertigkeit, dass einer, der wirklich aus dem Amateurbereich kam, also Pauli Amateur gespielt hat und dann sich aus der dritten Liga bis in die erste und trifft dann im Derby, vielleicht eine andere Wertigkeit für die Jungs und Mädels auf der Tribüne auch gehabt, als wenn es jetzt Gerard Asamoah geschossen hätte, also wie im Rückspiel. Natürlich, der bleibt auch für ewig in Erinnerung, weil dadurch der Derby-Sieg eingetütet wurde, aber so fürs Hinspiel, so am Millerntor selber, so ein Derby zu spielen in der ersten Liga, das war schon was sehr, sehr Besonderes.
Vielleicht müssen wir einmal den Schieß-doch-Bulle-Spruch noch aufklären, damit das nicht so hängen bleibt, weil es gab da T-Shirts mit deiner Silhouette und diesem Spruch, richtig, den die St. Pauli-Fans gemacht haben. Und unser Kollege Christian Lukas, schöne Grüße an ihn, hat uns eben darauf angesprochen, dass er noch so ein T-Shirt besitzt, sogar signiert von dir. Also,
Herr Kuman, ja, hat er mehr davon als ich.
Was kommt dir in den Kopf, wenn du an Stadtderby denkst hier in Hamburg? Welche Erinnerung?
Oh, das Knistern, ne? So, also Wochen, Tage mindestens vorweg schon, vor so einem Spiel. Jetzt, glaube ich, waren die Voraussetzungen damals noch ein bisschen andere, weil es halt 9 Jahre her war, dass so ein letztes Derby war. Jetzt haben sie sich in der zweiten Liga ja fast jährlich 2-mal getroffen. So, deswegen. Aber ich glaube, jetzt mit dem ein Jahr Pause ist doch noch wieder ein anderes Knistern, zumal es auch erste Liga ist. Tatsächlich habe ich so den Eindruck, bei mir auf der Arbeit sind diverse HSV-Fans, die sind ein bisschen nervöser als andersrum. ich glaube, das ist ja auch so gefühlt das erste Mal, dass der HSV jetzt nicht als haushoher Favorit so irgendwie in so ein Spiel geht. Ansonsten war die Tabellenkonstellation eigentlich immer klar. Vielleicht im Aufstiegsjahr von St. Pauli nicht, aber das war schon immer was Besonderes, weil du merkst halt so allein, also auf der Straße wurde so angesprochen als Spieler. So. Und wenn du beim Bäcker warst, dann haben die alle viel Glück gewünscht. Auch der Weg mit dem Mannschaftsbus denn durch die Stadt. Ich weiß noch, als wir dann zum Volkspark gefahren sind, überall die Daumen hoch und du siehst die Menschen da ins Stadion pilgern, das macht schon was mit dir. Und für mich tatsächlich auch wirklich, ja, du hast schon den Druck auch gespürt, ne? Also tatsächlich, also mental musst du auch für so ein Spiel fit sein. Und das war wirklich auch was man so mitgenommen hat. Und bei uns war es ja so, dass das Spiel, das Rückspiel zumindest, erstmal nochmal verlegt worden ist, wegen dieser Rasenverlegegeschichte da. So hast du richtig gemerkt, wie du einmal so komplett runtergefahren bist und musst dich ein paar Tage später wieder hochfahren. Und vom Hinspiel, die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt, da bin ich ja einen Tag vorne umgezogen. Also da habe ich mich versucht abzulenken. Das hat dann ganz gut geklappt, offensichtlich. Ja, aber du merkst es halt, ne? Also jetzt auch, obwohl ich kein Beteiligter mehr bin, aber nichtsdestotrotz, alle verbinden natürlich FC St. Pauli mit mir und alle sprechen mich an und gratulieren mir zum Punktgewinn jetzt am ersten Spieltag und so. Und ich sag mal, ich gebe es gern weiter. Ich habe da ja wenig Aktien drin aktuell, aber und es sind halt alle aufgeregt. Und klar, wenn Braun-Weiß gegen Schwarz-Weiß-Blau, da brennt's und das soll auch so sein tatsächlich.
Aber es ist witzig, dass mit dem Knistern, dass du sagst, selbst zumindest mir als Journalist, der ganz neutral, jetzt gar nicht irgendwie aufgrund irgendeiner gewissen Sympathie, geht's trotzdem so Derby-Woche und dann das Spiel an sich ist schon was Besonderes. Da bist du, kann ich sagen, nervöser als sonst, aber schon irgendwie eine Anspannung und ich finde das Coole, du kannst wirklich in der Luft greifen, die Stimmung, ne, und die Atmosphäre, das irgendwie was Besonderes. Wenn du mich jetzt aus dem Flugzeug abwerfen würdest mit dem Fallschirm und ich würde durch Zufall im Stadion landen, würde ich relativ schnell merken, das ist kein normales Spiel, das ist schon, ja, da liegt was in der Luft. So.
Ja, absolut. Also insbesondere auch die Stimmung vor so einem Spiel. Ne? Ja. Also im Spiel selber relativiert sich das aufgrund des Spielverlaufs. Jetzt war unser Spiel jetzt auch kein Highlight, also das war eher langweilig, wenn man sich das nochmal angeschaut hat. Deswegen dann normalisiert sich das, da werden die Fankurven auch ruhiger, aber gerade dieses Formspiel, wenn alle ihre Choreos rausholen und sehen, was haben sie sich jetzt wieder ausgedacht und deswegen geht man ja auch ins Stadion tatsächlich. Also das ist immer was Besonderes. Jetzt ist natürlich nochmal Konstellation, Freitagabendspiel ist auch immer nochmal was anderes. Also das wird schon Spaß bringen, glaube ich.
Du sprichst es an, das Spiel findet Freitagabend statt. Das könnte bei manchen Beobachtern so ein bisschen für Verwirrung sorgen, weil ist ja jetzt ein doch recht brisantes Spiel ist und dann in den Abendstunden vielleicht ja die Gefahr, dass da was passiert, vielleicht ein bisschen höher ist. Die Leute können sich den ganzen Tag immer aufschaukeln. Es ist dunkel, man sieht nicht so viel. Wie kannst du aus so Polizeiperspektive vielleicht einmal bewerten, beurteilen, warum dieses Spiel vielleicht am Freitagabend stattfindet und was dafür und was auch dagegen spricht vielleicht?
Ja, schwierig zu erklären, ne? Also klar, ich weiß es auch noch von unseren Spielen auch gegen Rostock und so weiter, dass es irgendwann halt keine Abendspiele mehr wurden, genau aus den genannten Gründen. Nichtsdestotrotz, auf der anderen Seite, viele arbeiten auch noch freitags, also haben halt nicht Zeit, sich, ich sag mal, auf dem Samstag 18:30 oder sowas, da hättest du halt und hättest am nächsten Tag auch noch frei und davor hast du frei und da kannst du aber richtig einen reinschädeln und dann zum Spiel gehen. Ich glaube auch, dass die Vorlaufzeit eine andere ist. Wenn du Sonntag spielst, haben die Fangruppierungen halt auch Freitag, Samstag Zeit, sich irgendwo zu verabreden. Das ist am Freitag dann eher schwierig. Gibt für alles für und wieder. Letzten Endes wäre es natürlich, ich glaube, Wunsch von allen, also sowohl Verein als auch Polizisten, dass man sowas überhaupt gar nicht in Frage stellen müsste, sondern dass es einfach ein sportlicher Wettkampf ist, bei allem Scharmützel, was da auch ist. Und die können sich ja auch irgendwelche Tapeten an den Zaun hängen und mit was für Sprüchen sich beleidigen da im Stadion. Aber alles andere soll halt ein Fußballfest werden. Und ich glaube, Oke Göttlich hat es ja auch schon mal gesagt, ich glaube, die Stadt kann es gut vertragen, wenn gerade in diesen aufregenden Zeiten heutzutage, wenn das friedlich abläuft. Und ich glaube, da werden alle hochzufrieden, nicht nur die Vereine, nicht nur der neutrale Zuschauer, sondern vor allem auch die Polizei, dass man da einfach mal nichts zu tun hat.
Oh, sowas von. Hast du den Eindruck, dass sich das über die Jahre hinweg bei Derbys verändert hat, dass die Stimmung wie ein bisschen, vielleicht gar nicht aggressiver, aber intensiver geworden ist, dass sich auch so ein bisschen die Fankulturen oder das Klientel an Fans verändert hat?
Ja, schon. Also das aber jetzt gar nicht bezogen auf die beiden Vereine, sondern du merkst halt auch, dass es, ja, ich sag mal, in jetzt politisch unsicheren Zeiten auch und wo viele auch vielleicht Ängste und Nöte haben, dass es doch ein gewisses Ausfallventil hat, ne? Also gerade zum Fußball zu gehen. Jetzt hast du generell auch das, was, also als ich den FC St. Pauli kennengelernt habe, so Mitte der 90er, als ich meine Dauerkarte hatte, das war ja wirklich, ich sag mal, so eine Karte, wo keine Gesänge gegen irgendeinen Club, also in Klammern HSV mal ausgenommen, aber ansonsten, wenn da jetzt irgendeiner aus dem Ruhrpott kam, das war klar, Support für die Mannschaft, ganz viel Ironie auch, was mir so gefallen hat, deswegen bin ich auch St. Pauli-Fan geworden, also mit einer Leichtigkeit und Lockerheit und nicht scheiß dies, scheiß das, sondern das hat den Flair ausgemacht, also wo du wirklich das dachtest, okay, hier gehen Leute zum Fußball und gucken das. Ich kann mich an ein Spiel erinnern mit einem Kumpel von mir, der war Köln-Fan, wir standen beide in der Pauli-Kurve, er mit dem Köln-Trikot, ich mit dem Pauli-Trikot, wir haben das Spiel geguckt, so gejubelt, wenn die jeweilige Mannschaft Tor geschossen hat, da ist nichts passiert. Sondern heutzutage ist ja in allen Stadien keine Gästefarben im Heimbereich und so weiter. Und ja, ich glaube, das ist wirklich so, dass sich das ein bisschen hochgeschaukelt hat. So und aber das Fußballgeschäft allgemein so diese Leichtigkeit so ein bisschen verloren hat, glaube ich.
Ist Hamburg groß genug für zwei Bundesligisten?
Aber sowas von. Also schon traurig genug, dass die Hauptstadt nicht groß genug ist für zwei Bundesligisten. und wenn man mal sieht, wo man war, also gerade als Sportstadt Hamburg mit zwei Bundesligisten im Fußball, im Handball, im Eishockey, also überall war man so oberstes Regal mit dabei. Also und das war die letzten Jahre ja wirklich, gerade auch im Fußballbezogenen, eher traurig, so zwei Vereine, beide in der zweiten Liga zu haben. Und deswegen, ich glaube schon, dass auch jetzt gerade zum Saisonstart und dann der HSV als Aufsteiger, dass der kleine HSV endlich mal zeigen kann gegen den großen FC St. Pauli, was da Lage ist, dass das nochmal eine andere Wertigkeit hat tatsächlich auch. Also da fand ich tatsächlich, dass sich die Atmosphäre zwar, ja, das gefühlt das Aggressionspotenzial sich ein bisschen erhöht hat, aber so diese Angespanntheit ist ja auch normal, wenn du jedes Jahr zweimal gegeneinander spielst, ist es nicht mehr so, als wenn du vielleicht alle 9 oder 10 Jahre gegeneinander spielst, weil und auch mit der Rollenverteilung, ne, habe ich ja vor dem letzten Debüt, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Wenn du siehst, gegen wen wir alles gespielt haben beim HSV, also mit Matthijssen und Petritsch und Van Nistelrooy und Jarolim und wer da nicht alle, also alles gestandene A-Nationalspieler, so, und das war schon eine Hausnummer und das war für uns aber auch irgendwo ein Geschenk, ne? Weil von uns hat ja niemand was erwartet. Also Aufsteiger St. Pauli spielt gegen UEFA-Cup-Aspiranten HSV. So, da waren die Rollen klar verteilt. Und das ist jetzt auch was, was wahrscheinlich neu ist und aufgrund des Heimspiels sich den Druck aber definitiv beim HSV.
Man könnte schon sagen, dass sich die Vereine in den letzten Jahren deutlich angenähert haben, ne?
Durch. Ja, ich muss daran immer denken, also weil Conny Lippmann hat irgendwann mal, ich glaube, das war 2009, 2010 irgendwie so auf einer Jahreshauptversammlung gesagt, irgendwie, dass die Vereine irgendwann auf Augenhöhe sind und dann, als dann beide in der zweiten Liga rumgurken, dachte ich auch so, okay, so hat das glaube ich nicht gemeint. Aber nein, man wünscht sich doch, dass dieses Szenario jetzt ein paar Jahre vielleicht auch anhält. Also dass St. Pauli das auch und die Qualität haben sie mittlerweile, weil auch das ist ja ein Vergleich wie Tag und Nacht zu unserer Zeit damals. Also auch da, wenn Länderspielpause bei uns war, dann waren bis auf 2 U21-Nationalspieler alle an Bord und jetzt sind da noch 6 Leute auf dem Trainingsplatz, weil alle bei ihren A-Nationalmannschaften sind, ne? Und dass da eine ganz andere Qualität gerade im Kader ist als zu unserer Zeit, ich glaube, ist auch klar.
Das ist offenkundig, dass sich auch gerade St. Pauli da auf der Ebene extrem entwickelt hat. Wenn du so mit deiner sportlichen Brille drauf guckst und die ganze persönliche Vorgeschichte weglässt, wie beurteilst du da die Arbeit des FC St. Pauli in den vergangenen Jahren, vielleicht auch die aktuelle Mannschaft?
Ja, top, ne? Also muss man schon sagen, so auch was ich vorhin sagte, trotz dieser personellen Umwälzung, also ist ja der längste, der da ist, 3, 4 Jahre oder sowas da?
Adam Dzhigala müsste fast 5 Jahre da sein, ja, okay. Aber ansonsten ist, glaube ich, der längste Erik Smith mit 4 Jahren.
Ja. Ja. Da sieht man schon, dass da, aber Top-Transfers auch, ne? Mhm. Also wirklich gut und wirklich auch Leute, die sonst keiner auf dem Zettel hatte, ne? Da muss man wirklich den Hut vorziehen und deswegen glaube ich auch, Jetzt war ja wieder, ich sag mal, ein kleiner Umbruch vor der Saison, wo man ja auch schon hörte, so, oh Gott, wo soll das denn hingehen? Aber ich glaube, Andreas Bornemann hat sich da in Verbindung wahrscheinlich auch mit seinem Scout irgendwie an Sandmann irgendwie auch ein bisschen Vorschuss verdient und sagt, Leute, mal ruhig jetzt. Also bislang hat das immer noch ganz gut hingehauen. Und wenn du jetzt auch wieder siehst, wen sie da geholt haben, irgendwie seinen Huntonji oder was, also ich kannte den nicht, keine Ahnung.
Ging uns genauso.
Ja, genau. Und die funktionieren aber ganz gut, ne? Und von daher auch so ein Afolayan oder damals auch mit Rodrigo Salazar oder Mamouche. Also das sind natürlich Dinge, die waren niemandem so geläufig. Hartel, klar, da wusste man, was man bekommt, aber trotzdem haben sie es auch geschafft, so das Ganze ins große Ganze anzupassen. Bringt ja nichts, wenn ihr immer die super Spieler holt, wie in Man City, die sie jetzt auch ein paar Probleme hatten. Deswegen kann man da nur den Hut vorziehen und sagen, allein diese ganze, wie der Verein sich aktuell aufstellt, sei es finanziell, jetzt auch mit den Ausbauplänen für die Kollaustraße und so weiter, ist ein hochgradig professionalisiert worden. Das ist toll und auf der anderen Seite sage ich trotzdem, bin ich so wahnsinnig froh, auch in einer anderen Zeit gespielt zu haben, weil nicht dieses durchprofessionalisierte, sondern einfach ein bisschen mehr Chaos, ein bisschen gefühlt so ein bisschen auch auf Polizeideutsch würde man sagen Bürgernähe, wo es halt normal ist, dass jede Trainingseinheit öffentlich war. Also wir hatten auch nichts zu verbergen, da waren keine Geheimnisse, die man austragen muss. Und das meine ich auch so, diese Leichtigkeit im Fußball, das habe ich auch in Kiel gemerkt, wo Security irgendwie um den Trainingsplatz streucht, um irgendwie mal einen zu finden, der durch den Zaun guckt bei irgendeiner Trainingseinheit, ob der nicht vom Gegner spionieren könnte. Das ist mir für den Fußball echt zu viel, muss ich sagen. Ja.
Also schön, dass du das ansprichst, dass du auch gerne in einer anderen Zeit gespielt hast. Und gerade so Ironie, finde ich, davon könnte man überall mal eine kleine Prise mehr vertragen. Also nimmt man sich häufig mal selbst zu wichtig. Aber ich finde auch im Fußball ist es auch durchaus ausgeprägt, dass man da das Ganze immer mal ein bisschen zu wichtig nimmt. Dadurch, dass es jetzt aber auch zwangsweise bei St. Pauli so durchprofessionalisiert werden muss, weil man sonst eben sportlich auf der Strecke bleibt und gar nicht in der Bundesliga mithalten kann, hast du das Gefühl, der Verein schafft es trotzdem gut, sich so zu erneuern, aber auch die Kernwerte beizubehalten und in gewisser Hinsicht dann auch verbindend zu bleiben für die ehemaligen Fans, für die neuen Fans und für einen relativ breiten Kern der Gesellschaft?
Ja gut, St. Pauli wird ja immer speziell sein, aufgrund allein schon der politischen Dimension, die immer mitschwingen. Also auch wenn du die Choreografien siehst, die teilweise über das ganze Stadion gehen, irgendwie kein Vergeben, kein Vergessen, so, das, klar, das strahlt auch weltweit aus und das macht es halt so besonders. So, jetzt weiß ich natürlich auch, dass da nicht jeder was mit anfangen kann und somit natürlich St. Pauli auch extremst polarisiert, gerade in der heutigen Zeit, was das angeht, ne, dieses irgendwie kein Fußballverein, sondern irgendwie eine politische Vereinigung mit Fußballabteilung oder sowas, das war aber schon immer so. Und viel wichtiger ist, dass dieses, das, was sich da alle zwei Wochen abspielt, also das ist ja schon auch noch irgendwo besonders. Jetzt sage ich auch wieder, auch da war zu unserer Zeit natürlich diese alte Bruchbude Millerntor natürlich nochmal ein anderer Charme. Also das war für Gästespieler war es ja notgedrungen schon unangenehm, ans Millerntor zu kommen, weil einfach die Gegebenheiten da vor Ort irgendwie mit einer halben Toilette, mit hier ist ja Lungenschwingtür, wo du oben Kopf und die Füße gesehen hast.
Hier musst du noch durchs Vereinsheim durch, oder?
So, das ja. Also das war natürlich was für den Gegner nicht gerade angenehm gemacht hat, am Millerntor zu spielen. So auch tatsächlich, und das sind ja auch keine Sprüche mit dem kalten Wasser in der Dusche und so weiter. Da wusstest du schon allein, wenn du unten in die Katakomben im Keller gehst, so, okay, hier wird's heute ungemütlich, dann war es ja zugig. Und natürlich ist heute auch in der Tribüne die Umkleiden, alles wie geleckt und so weiter. Da unterscheidet man sich vielleicht im Innenleben gar nicht so sehr von anderen Bundesligisten, aber das, was sich denn letzten Endes draußen rum auf den Rängen abspielt, das wird immer seinen besonderen Flair haben. Allein durch den Standort des Stadions in der Stadt. So, du siehst ganz viele tolle Stadien, aber das lebt nicht mehr, sag ich immer. Mein Paradebeispiel ist Mainz 05, wenn du früher am Bruchweg gefahren bist, eine Straße mit Kneipen links, rechts und so weiter. Und heutzutage auch wieder toll angebunden an der Autobahn. Sicher, alles schön und gut, alles auf neuestem Stand, aber das lebt nicht. So. Und das hast du mit ganz vielen Stadien mittlerweile. Und das macht's besonders natürlich die Nähe zur Reeperbahn, wenn der Dom leuchtet.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Das wird immer besonders bleiben.
Also ich schaffe es auch kein Heimspiel, nicht mindestens 3 bis 5 Minuten mal irgendwie nicht aus den Ecken zu schauen.
Ja, ja.
Auch wenn die irgendwann in mittelfristiger Zukunft vielleicht mal zugebaut werden sollen und wenn es dem Verein hilft. Ich fände es wirklich schade, weil das macht so viel Charme aus und es ist einfach so ein überragender Blick, den du aus beiden Richtungen raus hast. Ja. Wie du noch sagst, dann irgendwie Abendspiel mit Dom im Hintergrund, das ist schon was Besonderes.
Ja, und das ist schon schade, also über die alte Gegengrade konntest du den Dom wirklich noch sehen. Ne? Jetzt mit der höheren Bebauung ist ja schwierig. Oder ich weiß noch, als die Südtribüne abgerissen wurde, da gab es ja auch keine Anzeigentafel in dem Sinne. So, und dann haben Paddy Borger und ich mal gucken wollten, wie lange noch zu spielen ist, haben wir immer auf den Michel geguckt. So, dann haben wir quasi die Spielzeit am Michel abgelesen. Das so, okay, also 10 Minuten haben wir noch ungefähr. So, und das ist natürlich ideal. Also, das ist wirklich, wirklich gut.
Ja, das sind also die alten nostalgischen Stadien, die verschwinden so langsam. Ich war vor ein paar Wochen in Freiburg für den HSV beim Testspiel, direkt neben dem Europaparkstadion, da wo jetzt ja auch Florian Bruns, den du ja auch noch ganz gut kennst, am Schaffen ist. Und das alte Dreisamstadion, ich glaube, das war auch so eine richtige Charmebude, sag ich mal.
Deswegen habe ich es immer geliebt, in Bochum zu spielen.
Oh ja.
So Bochum und Bielefeld ist eigentlich beides noch so wie so eine Zeitreise in die 80er, 90er so ungefähr. Trotzdem enges Fußballstadion, ja.
Achso, das wäre schon ganz
cool.
Ja, ja. Lass uns vielleicht noch einmal den Blick aufs Derby werfen und nochmal deine aktuelle berufliche Perspektive einnehmen. Du hast vorhin schon mal gesagt, dass deine Kollegen so ein bisschen nervös sind, wahrscheinlich weil vermehrt HSV-Fans. Spürst du aber auch jetzt unabhängig von der Fanperspektive so eine gewisse Nervosität innerhalb der Polizei vor so einem Spiel oder bekommst du das jetzt in deiner Position gar nicht mehr so mit?
Nee, da kriege ich überhaupt gar nichts von mit. Also das wird ja irgendwo auf oberster Ebene entschieden, wie der Kräfteansatz ist, was für eine Taktik da gefahren wird. Da bin ich so ein kleines Licht. Ich sage mal, das wird in anderen Gehaltsstufen entschieden. Nee, also gar nichts. So, überhaupt gar nichts. Deswegen, ich kann zu solchen Sachen auch immer herzlich wenig sagen, weil ich einfach keine Erfahrungswerte habe. Sondern ich bin bei der Kriminalpolizei, so hatte noch nie eine Uniform an, war noch nie bei irgendeiner Großveranstaltung im Einsatz. Ich weiß nicht, wie es da abläuft und deswegen wäre alles, was ich sage, mindestens genauso gefährliches Halbwissen, wie von anderen Seiten dazugetragen wird. Nur auch da, glaube ich, ist man sollte nie aufhören, den Dialog zu suchen. Ja. Sowohl von Vereinsvertretern, aber auch von Polizeiseite, auch gegenüber Fans. Also, weil auch das natürlich, seitdem ich nicht mehr aktiv bin, ist das natürlich immer auch der erste Angriffspunkt. Also jetzt nicht mehr so sehr, aber ich war früher auch relativ unterwegs auf Social Media. So, und das ist immer der erste Angriffspunkt denn gewesen, wenn irgendjemand was Blödes meinte, so auch von St. Pauli-Seite, also auch jetzt, ich weiß noch, dass ich ab und zu mal, wenn ich dann für Sky am Millerntor war und da im Innenraum bin, dann kriege ich auch von einigen aus der Südkurve zu hören, scheiß Bulle, verpiss dich, so ist denn so. Also da wirst du aber auch nie, du wirst nie in eine Diskussion kommen, weil die grundsätzliche Haltung halt so komplett unterschiedlich ist. Du musst ja irgendwo, um einen Dialog zu führen, musst ja irgendwo so eine, okay, man könnte sich annähern, aber da ist wirklich auf der einen Seite denn teilweise dieses Polizei ist de facto ein rechtsextremistischer Haufen und alle sind so, wer sich dafür entscheidet, ist denn auch. Und dann sage ich, also ich kann für mich zumindest ausschließen, dass dem nicht so ist, sondern ganz im Gegenteil. Da hat mich St. Pauli halt auch echt sozialisiert, was mein Lebensbild und so angeht. Und deswegen ist das immer gefährlich, so die Keule zu schwingen. Klar, also es gibt auf allen Seiten immer die Ausreißer nach unten, die so ein vielleicht ein Berufsbild, aber auch ein Fanbild, ne, eine ganze Fangruppierung irgendwie in den Dreck ziehen. Und nichtsdestotrotz muss es immer das Ziel sein, den Dialog zu suchen und vor allem auch da diese Hektik, diese Übereifrigkeit irgendwie mal ein bisschen wieder runter zu regulieren und sagen, Leute, ey, versteht das doch mal, das sind alles irgendwie Menschen, alle haben irgendwie ihre Aufgabe, alle wollen irgendwie zufrieden und nach Hause gehen, am besten, wenn sie ein tolles Spiel gesehen haben und so, mehr ist es doch nicht.
Dieses Spannungsfeld zwischen deinem Hauptberuf damals, Nebenjob in Anführungszeichen, und dem Spieler sein beim FC St. Pauli war wahrscheinlich während deiner aktiven Karriere auch immer mal wieder irgendwie zwischen den Fans und dir Thema, oder gab es da zumindest mal ein bisschen Dialog und Verständnis auch, dass jetzt nicht alle Polizisten...
Ja, durchaus. Also tatsächlich, also ohne mich jetzt dazu überhöhen zu wollen, aber es hat zumindest für mich so ein Gefühl entwickelt, dass da so die ein oder andere Hürde auch mal abgebaut worden ist. Ja. Weil man halt, sei es auf dem Saisonabschlussfest vor dem Knus mit dem Bier in der Hand einfach mal so, all cops are bastards, aber mit dir würde ich mal ein Bier trinken, so und so. Und dann denke ich, aber dann passt der Spruch ja schon wieder nicht. Nee. So, also weil dazu war ich immer auch zu klar und sagen, ja, ich bin ja nun mal bei der Polizei, also brauche ich auch nicht verhüllen. Und natürlich gibt es auch ganz, ganz viele, die bei der Polizei arbeiten, aber einen Dauerkader Millerntor haben. So, weil es einfach die komplette Leidenschaft ist und sich das auch nicht ausschließt, in keinster Weise. So, und deswegen finde ich immer so schwierig, das zu sehen, okay, Polizisten haben hier am Millerntor nichts zu suchen. So. Also finde ich kompletten Schwachsinn.
Du hast eben angesprochen, dass auch der bereits erwähnte Kollege Christian Lukas, den wir übrigens auch mal in einem sehr, aufgrund seiner Stimme, sehr hörenswerten Podcast hatten. Der meinte vorhin auch nicht nur dieses Schieß doch Bulle-Shirt, sondern er zitierte eben auch ACAB, AB, also All Cops are Bastards, außer Beue. Das war bei ihm dann auch hängen geblieben zumindest.
Ja, richtig. Ja. Da habe ich sogar noch irgendwo ein paar Aufkleber zu Hause.
Ja, kannst du nochmal irgendwo ins Millerntor stickern. Das hätte ja auch was. Da du auch sagst, bei manchen ist Reden schön und gut so, aber bei manchen ist es einfach so schwierig, weil sie so vor Bord in die eine wie in die andere Richtung sein mögen. Gibt es trotzdem irgendeinen Weg, das Ganze ein bisschen zu entspannen? Ich meine, es ist jetzt, es schaukelt sich ja gefühlt zweiwöchentlich hoch. Jetzt hast du vor der Saison, hast du von der Polizeigewerkschaft die Forderung, da mehr Präsenz und mit Scannern, mit Drohnen, um für mehr Sicherheit zu sorgen, hast du natürlich reflexartig die andere Seite von den Fanhilfen, die sagen, auf gar keinen Fall, das geht ohnehin schon zu weit, wir müssen wieder drei Spuren das Ganze zurückschalten. Wie kann man da einen vernünftigen Austausch treten? Ich habe den Eindruck, das ist momentan so festgefahren.
Ja, ist halt immer viel Polemik auch dabei, ja, ne, auf beiden Seiten so. Das ist genauso wie mit der Pyro-Debatte ja auch gewesen, so, denn irgendwie kommt ein AD-Brennpunkt, wo irgendeine Stoffpuppe irgendwie so ein Pyro ins Gesicht gehalten wird, ja, brennt. Mhm. Ja, super. Ja, so ist ja auch nicht gedacht. Also, so soll Pyro ja nicht abgefeuert werden im Stadion. So. Und, also ich glaube, viel ist wirklich damit getan, sich mal wirklich in die andere Seite reinzuversetzen. Also wirklich auch sich Wissen anzueignen, weil es ist einfach immer gefährliches Halbwissen. Sei es durch irgendwelche vermeintlichen Provokationen seitens der Polizei, die da, wo ich denke, nein, das ist ganz normales Prozedere, das hat auch nichts mit Fußballfans zu tun, das hat auch nichts mit das ist einfach so. Das kann auch sonst was sein, da kann auch der Kindergarten einen Laternenumzug machen, wenn die Polizei da ist, dann wird so verfahren. So. Ja. Übertrieben formuliert jetzt. Und deswegen, das ist das eine, dass man sich einfach mal in die Rolle des anderen versetzen würde. Wie wäre es denn jetzt für mich? Mhm. Also, so ein großes Thema ist ja immer Helm aufsetzen. So, ne? Für den einen provoziert es direkt, wenn man einen Helm aufsetzt, für den anderen denken, ja, aber ein bisschen Selbstschutz muss ja auch sein.
Wenn eine Flasche fliegt.
So, und deswegen, also, ich habe da auch kein Allheilmittel, sonst hätte ich es schon lange kundgetan. Nur ich kann mit diesem Schwarz-Weiß-Malerei halt überhaupt gar nichts anfangen.
Ich habe zum Beispiel von meinem Presseplatz am vergangenen Wochenende beim Spiel aus sehr gut so eine Riesendrohne gesehen, also die richtig spektakulär aussah. Wahrscheinlich eine Polizeidrohne, weil gab es auch mal Artikel zu, dass sie da gerade beim Dom vom Meer zum Einsatz kommen, und aber auch eben Heiligen Geistfeld, Vorplatz, und dementsprechend gab es dann auch wieder Kritik dazu. Jetzt ganz laienhaft aus meiner Perspektive, ich wüsste gar nicht, wo jetzt das große Problem einer solchen Drohne steckt. Ich meine, also was soll die da von mir erkennen? Und so, selbst wenn dann irgendwie mein Kopf oder irgendwas von mir gelagert wird in der Datenbank der Polizei, also ist mir ja lieber, als wenn irgendwie da eine Gefährdungssituation auftritt, die dann dadurch vielleicht entdeckt werden kann oder die im Nachhinein aufgeklärt werden kann. Oder siehst du die Kritik in der Form ein bisschen als berechtigt an?
Ist ja auch da schwieriges Thema, weil ich sag mal so gerade alles, was so Datenschutz angeht, ist natürlich jeder irgendwie heutzutage ist der heiße Scheiß und sagen, ey, mein Datenschutz. Ich denke auch mal, also bei mir zumindest, ich teile meine Daten auf Gott und der Welt irgendwo im Internet, ne? Und hier noch meine Kreditkartendaten und weg und da nochmal einen Namen und eine E-Mail-Adresse und da hat jeder halt ein anderes Empfinden so. Ich für mich, Sache ist unproblematisch, also meinetwegen können sie mir die Kamera ins Gesicht halten, weil jetzt klingt das wahrscheinlich wieder so lapidar, aber wenn ich nichts mache, habe ich auch nichts zu befürchten. Ja. So, und auf der anderen Seite ist ja auch wieder dieses, ja, auch da hineinverdenken oder hineindenken, so dieses, warum macht man das denn so? Also ich glaube, die Wunschvorstellung ist ja tatsächlich so, Polizei macht sich ein schönes Wochenende. So. Mhm. Also braucht man gar nicht. So, und ich habe das früher immer gesagt bei den Demos beim 1. Mai sozusagen, man müsste es eigentlich mal auf den Versuch drauf ankommen lassen. Also mach mal einfach gar nichts. So.
Ein interessanter Versuch. Wenn es schief geht, gibt es natürlich hinterher Riesentheater. Ne?
Ja, das ist es nämlich. Ja. Genau. Genau das ist es. Also hinten raus kann man natürlich immer sagen, war zu viel Kräfte, waren zu wenig Kräfte. Warum schützt uns hier keiner? Warum werden wir hier die ganze Zeit begleitet und beäugt? Also deswegen, aber das ist ja auch klar. Also wenn du dich als bei der Polizei anfängst, dann weißt du ja, du kommst immer in eine Situation, du wirst es einer Partei mindestens nicht recht machen. So, ich glaube, auch das ist ja ein Grund, warum viele Polizisten irgendwann zur Schiedsrichterei wechseln. Also ungefähr das Gleiche. So, das, eine Partei hast du immer an den Haken und sagst, das ist aber scheiße jetzt, was du gemacht hast. So. Und deswegen, und da musst du halt versuchen auszuloten, so insbesondere auch nach allen rechtlichen Vorgaben, weil das ist ja auch was, die Polizei macht ja keine Verstöße gegen geltendes Recht, sondern das ist ja alles dann teilweise auch höchstrichterlich begutachtet und von daher, ich glaube immer noch an das Gute im Menschen und so handhabe ich das zumindest in meinem dienstlichen Alltag.
Ich glaube, in vielerlei Fälle, wie du eben meintest, die Mai-Demo, ist es eben schwierig, das vorab zu klären, eine gewisse Kontingentgröße. Wird jetzt auch beim Derby wahrscheinlich sein, dass im Zweifel eher zu viel Personal da ist und mit Wasserwerfer und sonst irgendwas, um eben komplett auf Nummer sicher zu gehen oder vielleicht auf übersicher zu gehen. Zum anderen, was ja auch so ein Kritikpunkt der Fans ist, um mal eine andere Perspektive jetzt einzunehmen, ist ja, dass sie sich auch manchmal beklagen, die Polizei kesselt unnötig ein oder sie hat zu viel physische Präsenz, sie ist zu martialisch, sie ist nicht deeskalierend, sondern eskalierend in vielerlei Hinsicht. Ich habe mich gestern zufällig privat mit einem Polizisten unterhalten, der hat gemeint, er ist immer auf Diplomatie und auf Dialog aus, hat aber den Eindruck, die Mehrheit seiner Kollegen werden relativ schnell laut. Jetzt gar nicht physisch, aber die werden laut und Ansagen und da geht's relativ schnell zur Sache. Wie würdest du dagegen argumentieren oder solchen Kritikpunkten gegenüber?
Wie gesagt, für mich absolute Erfahrungswerte. Ich stand nie dabei, deswegen kann ich da gar nicht großartig was zu sagen. Also ich würde dann eher mit dem du gesprochen hast, da würde ich mich auch vor Ort sehen und erstmal so, solange kein Grund ist, irgendwie auch da. Sprech doch ruhig mit denen. Also. So, hätte ich gar kein Problem damit, ne? So, jetzt ist natürlich auch immer die Frage, so wie tritt ihr das gegenüber auf? Und aber per se, das ist es ja. Also nicht gleich hoch eskalieren, sondern genau deeskalieren und sagen, Leute, ruhig, ihr wollt einen schönen Tag haben, ich will einen schönen Tag haben und ist auch gut.
Man muss ja auch sagen, dass jetzt für den Fußball gesprochen, die Zahl der verletzten Beteiligten bei Fußballspielen auf eine Saison gesehen, bei einer Zuschauerzahl von, das geht Richtung 30 Millionen von der ersten bis zur dritten Liga, liegt im 0,0005%.
Ja, das ist ja immer die Argumentation, so guck aufs Oktoberfest, so, denn da sind mehr Verletzte an einem Wochenende als
vermutlich sind am Hamburger Dom mehr so. Verletzte oder.
Ja. Ja. Und dann kannst du wieder argumentieren, obwohl gerade weil so viel Polizisten passiert nichts oder es passiert ja nichts, warum sind so viele Polizisten da? Also das ist genauso, ne? Das Huhn oder das Ei war zuerst da. Müßig darüber zu diskutieren.
Vielleicht würde es helfen, wenn du jetzt ja mit jungen angehenden Polizisten und Polizistinnen
alles eine Kriminalpolizei, auch die werden nicht im Fußballstadion stattfinden.
Ja. Aber vielleicht wird einer von denen ja mal Fußballprofi und nimmt dann quasi, ist dann der Nachfolger von Fabian Boll im Mittelfeld.
Der Profi-Schiedsrichter, wie wir
gerade
haben.
Oder Profi-Schiedsrichter, das könnte eher was werden, ja.
Na, ich glaube, wichtig ist es, um da vielleicht irgendwie so ein kleines Fazit zu ziehen, dass man, wie du eben schon meintest, sich in die anderen hineinversetzt und dass man auch beide Seiten sieht. Also es gibt, wie Freddy eben meinte, unter Fußballfans eine unfassbare Minderheit an gewaltbereiten Fußballfans und es passiert zum Glück sehr, sehr, sehr selten etwas und sehr selten was Extremes. Und genauso gut gibt's auf also ohne eine Polizei mag ich mir eine Gesellschaft nicht ansatzweise vorstellen. Und ich auch da die absolut überwältigende Mehrheit an Polizisten, die es gibt, und auch, kann ich jetzt persönlich sagen, die ich persönlich irgendwie kenne, das sind ganz feine Leute und da ist nichts irgendwie, was da in eine Richtung geht, die wollen jetzt Gewalt oder die sind rechtsradikal. Also es sind leider Minderheiten, die Schwierigkeiten miteinander haben. Das Thema wird aber dann trotzdem eben sehr groß manchmal gemacht.
Würde ich genauso unterstreichen, ja.
Wie durch uns übrigens auch gerade. Aber ist ja auch interessant. Interessant ist dann vielleicht auch das Derby am Freitagabend. Hoffen wir, haben schon gehört, wo du es schauen wirst. Hast du denn auch eine Erwartung, das Ganze? Also auch da mal hier aus der Redaktion einen Kollegen zitieren, der nicht an der Berichterstattung über den HSV und St. Pauli beteiligt ist, aber trotzdem im Sportressort tätig ist. Und ich finde, einen sehr ironischen Blick auf die Dinge hat. Und er hat gesagt, hat er jetzt vor dem vergangenen Wochenende gesagt, ist das klassische 0-0-Spiel. Der HSV ist nicht in der Lage, sich Chancen zu erspielen. St. Pauli ist nicht in der Lage, Tore zu schießen. Was zumindest St. Pauli am Wochenende widerlegt hat.
Ja, bis zum Pokalspiel dachte man das ja.
Ja.
Selbst gegen Viertligisten ist nicht klar zu genau. Hause. Und auf einmal schießen sie drei Stück gegen Borussia Dortmund, ja. Nein, also na klar ist das meine ich so, aber so ironisch kann man ja auch mal damit umgehen. Also jetzt, wenn du vielleicht nicht in leitender Position bist, aber zumindest auch als Spieler, ja, klar, also das haben wir jetzt ja früher auch gemacht. Ne. 11 oder 12 Heimspiele, kein Torschuss letztes Jahr, so dass das dann nicht vergnügungssteuerpflichtig ist, ist auch klar. aber nee, jetzt haben sie ja gezeigt, sie können Tore schießen. Ansonsten hätte ich die Einstellung auch geteilt, so, das könnte so ein 0-0 sein, weil einfach auch der Druck da, glaube ich, extrem belastet und glaube, das, was sich viele wünschen, einfach offenes Visier und feuerfrei, das wird, glaube ich, nicht passieren, sondern der HSV hat ja auch die Erkenntnis gewonnen, dass so erstmal eine defensive Stabilität ganz gut zu Gesicht steht in Liga 1, das hat St. Pauli ja letztes Jahr ganz gut vorgemacht. Ob es denn der Attraktivität des Spiels hilft, lasse ich mal dahingestellt. Ich glaube einfach, also so von den Eindrücken jetzt, St. Pauli wirkt halt irgendwie wesentlich reifer in der ganzen Spielanlage, auch die wirken kontrollierter. Jetzt habe ich tatsächlich vom letzten Spiel, jetzt erster Spiel der HSV, leider keine Bilder auch gesehen. Aber zumindest das mitbekommen, was so in der Vorbereitung lief, das war ja nicht so berühmt, auch das Pokalspiel war nicht so berühmt. Von daher hätte ich schon gesagt, so St. Pauli hat da größere Chancen, irgendwie 3 Punkte einzufahren, aber das ist ja das Schöne, das ist halt ein Derby, ne? Und dann noch Heimspiel HSV, also da kann alles passieren. So, ich meine, die sind es ja auch gewohnt, letztes Jahr hatten sie natürlich extremst Druck, also wenn St. Pauli da aufgestiegen wäre, die Konstellation gab es ja, das will man sich gar nicht ausmalen, was das nochmal für ein Stich gewesen wäre. Und von daher bin ich einfach mal wirklich auch, würde ich sagen, neutral, aber zumindest gespannt, in welche Richtung so ein Spiel denn kippt. Und ich hoffe halt einfach, dass es nicht allzu taktisch geprägt ist und dann doch ein paar Chancen sich erspielt werden auf beiden Seiten.
Ein bisschen den Derby-Charakter.
Und doch ja, nochmal. Ist ja genauso. Also klar kann es auch Charme haben, wenn man so wie wir beim Derby irgendwie so eine Abwehrschlacht haben und es auch da ganz logisch begriffen, das hätten wir niemals gewinnen dürfen, das Spiel. Der HSV hat Massen an Chancen gehabt. So, und deswegen auch da, ja. Eine Abwehrschlacht kann Spaß bringen, wenn du dann irgendwie so einen Konter setzt und gewinnst, aber so ein paar Chancen hü mit drüben. Also, wenn man sich aussuchen dürfte, ich war mal zugegen bei einem Derby, das ging dann zwar für den HSV, aber im 4-3.
Ja, vor 2 Jahren, das war
so,
Wahnsinn.
Dass, sowas wünscht man sich. Ja. Ne? Also, das wäre natürlich schön für den Zuschauer.
Gegen wie viele Hamburger Vereine spielt Schalke kommende Saison?
Dann müssen wir mal Pokal abwarten.
Exklusive Pokal?
Ja, nicht so viele, ne? Ist überhaupt einer dabei?
Ja. Nächste Saison, also Saison 26-27.
Nächste Saison. Ah, schwierige Frage. Ich glaube null.
Weil Schalke nicht aufsteigt und beide Hamburger drin bleiben.
Ja, also Schalke aufsteigt, ich glaube, da werden sie nichts mit zu tun haben. So, und die Hamburger Vereine, also nee, kann ich mir aktuell auch noch nicht vorstellen, dass die sofort wieder runtergehen. Ist auch was anderes, also jetzt auch erste Liga, die Aufsteiger, so Köln, HSV irgendwie. Ja. Klar sind es Aufsteiger, so, aber ist irgendwie doch nochmal was anderes, yes. So als wenn da halt
schon Potenz dahinter.
Ja, ja. Kiel war dann irgendwie nochmal eine andere Nummer, so, das, also habe ich allen gegönnt bei Holstein, weil es einfach nochmal was Besonderes ist, da in den Geschichtsbüchern drin zu stehen, als erster Bundesligist aus Schleswig-Holstein und allein auch so, wie Holstein-Kiel sich entwickelt hat, so, das war schon Wahnsinn, dass es dann irgendwann in der ersten Liga gipfelt. Aber da war ja irgendwie so von vornherein klar, na gut, da geht's auch wieder runter. Also auf lange Sicht wird das nicht klappen. So, und bei St. Pauli war irgendwie auch schon letztes Jahr anders. Also da war ich sogar überrascht, dass es so lange noch dauerte. Und letzten Endes muss man ja auch sagen, dass die Punktzahl, ich meine, 2010 sind wir abgestiegen mit 29 Punkten, also 3 Punkte weniger, und aber sang- und klanglos, ne? Mhm. War nicht mehr knapp so, und jetzt haben 32 Punkte aber auch gereicht für einen Klassenerhalt. Ich glaube, sie holen weit mehr als 32 Punkte dieses Jahr. Und von daher, und der HSV wird es auch schaffen. Nicht ganz so souverän, aber sie werden es schaffen.
Ich bin gespannt.
Hast du noch was?
Mir bleibt nichts anderes zu sagen als vielen Dank.
Ja, dann sage ich das auch gleich. Ich weiß, dass St. Pauli in dieser Saison Pokal mal abwarten, nicht gegen Schalke spielt. Ich habe aber auf Anhieb nicht im Kopf, gegen wen sie in der Folgewoche nach dem Derby spielen. Ich glaube, Augsburg war es. Auf jeden Fall hören wir uns dann wieder mit dem nächsten Podcast. Dann leider nicht mit Fabian Boll. Dir aber vielen Dank dafür, dass du heute dabei warst.
Gerne doch.
Hat Spaß gemacht.
Danke auch.
Und allen anderen bis zur kommenden Woche mit wem auch immer, gegen wen auch immer. Oder weißt du es?
Da erwischst du mich auch im Fett. Ich weiß, dass der HSV gegen Bayern spielt.
Okay, das aber hören wir dann im Podcast,
das ja,
der
das
HSV.
Ja, das ist
ja machbar. Ja, haben sie ja historisch gesehen immer gut abgeschnitten.
Ich glaube, die Woche danach ist tatsächlich Länderspielpause.
Daran ja, genau. Ja.
Da spielen nämlich die HSV-Frauen ihr erstes Spiel und dann geht es in der Bundesliga der Männer wieder weiter.
Jetzt sind sie mal gut vorbereitet für die kommenden Wochen. Bis dahin, vielen, vielen Dank und auf Wiederhören.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.